Deutschlandfunk. Marktplatz.
Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Jule Reimer und ich begrüße Sie aus Berlin, live von der Internationalen Tourismusbörse ITB hier in Berlin. Nämlich in der JIC Lounge, das ist die Halle 4.1, das ist die Halle der Anbieter von Kinder- und Jugendreisen. Reisen bildet, das wusste schon Goethe. Und für Kinder und Jugendliche ist es ganz besonders aufregend, wenn sie ohne Eltern zum ersten Mal wegfahren, in der Gemeinschaft, in der Gruppe. Aber für Kinder und Jugendliche ist es aus Elternsicht durchaus wünschenswert, dass sie dabei betreut und begleitet werden. Auf ins Ferienlager, sagen wir heute hier in der Sendung Marktplatz. Da gibt es ein ganz breites Angebot. Es gibt Kirchengemeinden, es gibt Sportvereine, die Camps anbieten. Es gibt die Fun-Trips ins Abenteurercamp. Es gibt Sportcamps. Man kann Europa erkunden, man kann sogar auch Weltreisen machen. Ja, von der Sprachreise bis nach Spanien, bis auch zur bewussten Begegnung mit Gleichaltrigen anderer Nationen. Viele Angebote, die wir hier uns anschauen wollen. Machen Sie mit, die Kolleginnen und Kollegen im Kölner Funkhaus sammeln Ihre Fragen und schicken Sie hier uns nach Berlin an meine Kollegin Anja Nehls auf die Messe. Per Telefon erreichen Sie uns unter 00 800 44 64 64 64. Der Anruf ist europaweit kostenfrei und Ihre E-Mail erreicht uns unter marktplatz@deutschlandfunk.de. Wir haben Experten eingeladen, die ihre Fragen beantworten. Das ist einmal Stefanie Rautenberg von den Ringen Deutscher Pfadfinderinnen und Pfadfinderverbände, kurz RDP. Hans-Dieter Heine ist hier vom Bundesforum Kinder- und Jugendreisen e.V. Das ist ein ganz bunter Zusammenschluss. Da sind gemeinnützige und kommerzielle Verbändeträgerorganisationen, die sich eben mit dem Thema Jugendreisen befassen. Da sind die Katholiken dabei, die Arbeiterwohlfahrt, die Jugendherbergen, aber eben auch kommerzielle Anbieter. Und Christina Öhlen kommt eben von dem Verband der kommerzieller Anbieter, den Reisenetz, der Deutsche Fachverband für Jugendreisen. Und für Rechtsfragen ist Tobias Ehlen dazu gekommen. Der ist Professor für Reiserecht an der Hochschule Worms. Ja, vielen Dank, dass Sie alle da sind. Und Sie, die uns hören, bitte machen Sie mit, stellen Sie Ihre Fragen zum Thema Kinder- und Jugendreisen und erreichen tun Sie uns so.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Ich sage nochmal die Nummer des Hörertelefons 00800 44 64 44 64 per E-Mail marktplatz@deutschlandfunk.de. Ihre Fragen werden weitergeleitet an uns, die wir hier auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin heute zu Gast sind. Stefanie Rautenberg von den Pfadfinderinnen und Pfadfindern. Pfadfinderlager oder auch Gemeindelager von der Kirchengemeinde, vielleicht von der Kommune. Das ist ja das, was so uns am nächsten als erstes vielleicht auch begegnet. Ab welchem Alter geht man denn ins Pfadfinderlager?
Das ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber tendenziell geht es so ab 7 Jahren los. Und dann kann es natürlich nach oben gehen. Das geht dann teilweise bis 21 Jahre, kann man dann selber noch jugendlicher sein, der dann auch mitfährt. Und danach wird man halt irgendwann, bestenfalls irgendwann Leiter selbst.
Oder darf nicht mehr mitfahren. Das ist dann schade. Der Unterschied ist, bei Ihnen sind das ja feste Gruppen. Das heißt, die treffen sich jede Woche, die kennen sich auch gut. Christina Öhler vom Reisenetz. Wie ist das bei den Profi-Reiseanbietern, bei den kommerziellen Anbietern? Ab welchem Alter geht das da los? Und haben Sie so eine Daumenregel, welches Alter für welche Entfernung, für welche Dauer?
Genau, da beginnen auch viele Reisen, auch so mit 7, 8 Jahren. Die großen, weiten Reisen, vielleicht ins europäische Ausland, da sollte man so mit 11 Jahren beginnen. Da ist der Tipp, wenn es in die weiterführende Schule geht, dann beginnt man ja so langsam mit der Selbstständigkeit und dann kann man auch die erste weitere Reise ohne Eltern starten.
Und welche Dauer ist da so angedacht, für welche Altersgruppe?
Bei den Jüngeren bietet es sich an, erstmal mit so einer Woche, 5 bis 6 Tagen, 7 Tagen anzufangen, damit man erstmal klären kann. Kommt das Kind allein zurecht? Neigt es vielleicht zu Heimweh? Kommt es mit der neuen Situation zurecht? Und je älter dann die Jugendlichen werden, desto länger darf es dann auch weg sein von zu Hause.
Ein gutes Kriterium, was ich auch immer schon mal gelesen habe, ist, wenn die Kinder vielleicht auch schon mal bei anderen Leuten übernachten und das auch gerne und mit Lust machen. Hans-Dieter Heine, bei Ihnen im Bundesforum Kinder- und Jugendreisen sind ganz viele Anbieter. Was für Preisspannen gibt es da für so 5 Tage, 6 Tage?
Das ist in der Trägerlandschaft ganz unterschiedlich. Das fängt an mit 150 bis 200 Euro. Ich selber bin hauptberuflich unterwegs bei der Deutschen Kriegsgräberfürsorge als Workcamp-Anbieter, aber auch als Unterkunftsbetreiber. Und die Preisspannen je nach Reisedestination liegen zwischen 150 bei Kurzzeitprojekten bis zu 400 Euro für 14-tägige Maßnahmen, die ja in aller Regel auch öffentlich bezuschusst sind.
Und wie sieht es insgesamt bei den Reiseanbietern aus?
Da ist die Preisspanne nach meinen Erfahrungen ähnlich.
Beziehungsweise man kann auch richtig teuer wegfahren. Frau Oehler, Sie stehen ja auch hier für Rufreisen. Das geht richtig hoch, ne?
Genau, wir haben natürlich Angebote auch bis ungefähr so 23 Jahre. Und das Abschlussprodukt sind unsere Fernreisen. Und unser Highlight ist da die Weltreise. Und da, klar, da müssen wir dann schon bei 4.000 Euro irgendwo liegen. Aber eine Weltreise ist ja auch ein einmaliges Erlebnis.
Das ist dann schon eine sehr große Geschichte. Tobias Ehlen, Sie sind hier der Jurist. Wie ist denn die Rechtslage, wenn ich mein Kind auf Reisen schicke? Also ist das ein Unterschied, ob ich eine Jugendreise buche oder eine Pauschalreise?
Also das mit einem Satz zu umschreiben, ist relativ schwierig. Ich denke, der Grundsatz gilt, dass Minderjährige für den Gesetzgeber eines besonderen Schutzes bedürfen. Ja, und diesen Grundsatz, den gibt es in verschiedenen Ausprägungen. Das beginnt damit, dass Minderjährige schon nicht die Reise alleine buchen können und endet letztlich damit, dass wenn ein Kind, ein Minderjähriger, eine Jugendreise unternimmt, dass dem Reiseanbieter oder Reiseveranstalter eben sehr dezidierte Aufsichtspflichten und Betreuungspflichten treffen, und es gibt auch Sonderregelungen im Jugendschutzgesetz, die da eine Rolle spielen. Also er steht unter einem ganz besonderen Schutz.
Da gehen wir auch nachher nochmal drauf. Für Eltern ist es natürlich dann auch tatsächlich immer die Frage, wie ist das denn? Ist mein Kind gut betreut und ist das dann gut aufgehoben? Und da hat meine Kollegin Anja Nehls mal nachrecherchiert.
Ja, das ist für Eltern natürlich ganz entscheidend, sich da Gedanken zu machen über verschiedene Kriterien, die da wichtig sind. Und das Angebot und die Betreuung sind sicher die allerwichtigsten. Die Betreuer zum Beispiel sollten mindestens 18 sein. Pädagogisch, fachlich geschult sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Man sollte als Elternteil aber auch nach Qualifikationen fragen. Zum Beispiel die Jugendleiter-Card gibt's da, Rettungsschwimmer oder Erste-Hilfe-Pass. Ein Betreuer sollte dann maximal 10 Kinder betreuen, je nach Alter der Reisenden vielleicht auch ein bisschen mehr. Bei Sprachcamps, also gute Sprachcamps, zeichnen sich dadurch aus, dass die Fremdsprache in alle Aktivitäten integriert wird und das Sprachtraining dann auch vorrangig durch Muttersprachler übernommen wird. Dann gibt es ja auch viele Sportangebote wie Kanufahren, Schwimmen, Segeln, Tauchen, Reiten. Und da sollte unbedingt geklärt werden, welche Kenntnisse werden von den Teilnehmern vorausgesetzt und welche Sportarten, spezifischen Qualifikationen, Trainerscheine und so weiter haben die Betreuer. Sind die auch versichert? Das ist ganz wichtig für die Unfallverhütung, den Versicherungsschutz, falls dann doch mal was passiert. Unterkunft ist auch ein wichtiger Punkt. Der Anbieter einer Reise sollte vorher ganz deutlich kommunizieren, wo das Kind unterkommt. Also Zelt oder Zweibettzimmer ist ja ein entscheidender Unterschied. Jeder hat da so seine Vorlieben, aber das schlägt sich natürlich auch im Preis nieder. Das Bundesforum Kinder- und Jugendreisen vergibt für besonders geeignete Unterkünfte das QMJ-Siegel, Qualitätsmanagement Kinder- und Jugendreisen. Da gibt es 1 bis 5 Sterne-Klassifizierungen, wo es um Ausstattung und den Komfort der Unterkunft geht. Es gibt natürlich auch Siegel für den Reiseanbieter an sich, auf die kann man sich in der Regel verlassen. Allerdings ist der Qualitätssiegel-Dschungel auch ziemlich unübersichtlich. Jedes Siegel setzt da andere Schwerpunkte. Die wichtigsten sind vielleicht auch das Siegel des Bundesforums Kinder- und Jugendreisen, das Jugendreise-Qualitätssiegel sicher gut, heißt das. Dabei wird auf eine Auswahl, eine gewissenhafte der Reiseleiterinnen und Reiseleiter Wert gelegt, auf das Sicherheitskonzept und auch auf eine 24-Stunden-Erreichbarkeit. Es gibt vom Reisenetz das Qualitätssiegel geprüfte Reisenetzqualität. Und alle Reisenetzmitglieder müssen dieses Qualitätssiegel erfüllen, den Nachweis dafür bringen. Und das gewährleistet die Sicherheit der angebotenen Jugendreisen und ist auch ein Garant für eine ehrliche und fachkundige Beratungsleistung. Es gibt ein Siegel vom Deutschen Sprachreiseveranstalter. Das ist ein Zusammenschluss von 29 Sprachreiseveranstaltern. Es gibt das Gütezeichen BQ vom Bundesverband für Individual- und Erlebnispädagogik. Und das Siegel, das vielleicht noch interessant, Gut drauf von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, bei dem bei den angebotenen Reisen vor allem auf Bewegung, gesundes Essen und Entspannung Wert gelegt wird. Und was noch alles wichtig ist, darüber erfahren wir wahrscheinlich jetzt noch mehr von unseren Gästen.
Ja, vielen Dank, Anja Nehls. Ich sag noch mal die Nummer des Hörertelefons, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Ihre Erfahrungen mitteilen möchten, an unsere Experten sich wenden möchten, erreichen Sie uns unter 00800 44 64 44 64. Sie schreiben uns auch gerne eine E-Mail unter marktplatz@deutschlandfunk.de. Und diese Informationen, die Anja Nehls Ihnen eben vorgetragen hat, finden Sie auch nachher im Internet unter deutschlandfunk.de, wie übrigens auch die ganze Sendung zum Nachhören. Qualitätssicherung, wichtige Frage. Hans-Dieter Heine vom Bundesforum, wie gesagt, ein Zusammenschluss, wo auch kommerzielle Anbieter und nicht kommerzielle Gemeinnützige drin sind. Wer darf denn bei Ihnen Mitglied oder Partner werden? Das ist eine sehr, sehr bunte Mischung. Was ist denn das Kriterium?
Also es können sowohl gemeinwohlorientierte Anbieter sein, als auch kommerzielle. Und alle, die sich auf die Qualitätskriterien, die das Bundesforum von der Mitgliederversammlung her vorgegeben hat, die anerkennen und auch umsetzen in ihrer täglichen Praxis. Es geht nicht nur um die Anerkennung, sondern das auch tatsächlich zu machen. Die können bei uns Mitglied und oder Partner werden.
Und was sind da die wichtigsten Kriterien?
Die Kriterien sind wesentlich qualitätsorientierte.
Ganz konkret?
Kriterien, die es geht dabei darum, dass man die beispielsweise bei der Ausschreibung der Reisebedingungen, dass es transparent ist, dass man schnell sieht, wie bilden die Träger ihre eigenen Teamerinnen und Teamer aus, wie werden die Jugendschutzgesetze eingehalten. Also Transparenz in der Kommunikation gegenüber denen, die darüber entscheiden, an welcher Reise teilgenommen wird.
Woher weiß ich denn bei einer Pfadfinderreise, Frau Rautenberg, dass da auf Qualität geachtet wird?
Also es gibt ja verschiedene Faktoren. Beispielsweise in Deutschland gibt es ja die sogenannte JuLeiCard, die Jugendleiterkarte. Die Ausbildung für Pfadfinderinnen, also Pfadfinderleiter und Leiterinnen, ist, also die deckt diese Jugendleiterkarte beispielsweise ab. Und aber auch noch viel mehr. Unsere Ausbildung geht von Rechtsausbildung hin über zu Prävention von sexueller Gewalt oder auch anderen Teambuilding-Sachen. Also unsere Ausbildung ist wirklich sehr fundiert und auch wirklich sehr intensiv darauf geschult, den Kindern und Jugendlichen den besten Schutzraum zu bieten und aber auch sie in ihren Lebensweisen zu fördern.
Wie ist das bei den kommerziellen Anbietern? Können Sie das vielleicht noch ein bisschen konkreter ausführen, was in so einer Ausbildung gelehrt wird?
Also in so einer Ausbildung muss natürlich genau ganz viel Recht gelehrt werden, Jugendschutzgesetz. Was bedeutet das? Wann darf ich und mit welchem Alter mich wo eigentlich aufhalten? Wann darf ich was alleine machen als Jugendlicher? Und ganz klar natürlich auch die Fragen, wie ist so der Umgang mit Alkohol, mit Zigaretten? Diese ganzen Themen sind natürlich in der Jugend ganz, ganz wichtig. Die werden geschult. Aber auch ganz wichtig ist das Programm. Das Programm, was man gerade bei den Kommerziellen erleben möchte, soll ja Erlebnis sein oder Sprache oder Sport. Und da muss natürlich auch die Qualität des Programms stimmen. Das heißt, geschult werden, dass man eben wirklich ein qualitativ hochwertiges Sportangebot liefert, dass die Sprachstunden, die bei der Sprachreise angeboten werden, wirklich von qualifizierten Muttersprachlern gegeben werden und ähnliche Dinge.
Also wenn ich, ja, das kann ja alles im Internet stehen. Woher weiß ich denn, dass das stimmt?
Also es gibt Mechanismen der Selbstverpflichtung, aber schauen Sie, bei Anbietern, die zum Beispiel eigene Unterkünfte haben, die sind ja sowieso gegenüber den gesetzlichen Auflagen und Behördenkontrollen unterworfen. Also beispielsweise alles, was Lebensmittelsicherheit angeht, bis hin zur Frage, wie ist die Unterkunft ausgestattet, wenn es um Notfallsituationen geht. Im Übrigen, meine Erfahrungen sind immer ganz wichtig ist für die Eltern, dass es eine gute Kommunikation zu dem jeweiligen Anbieter gibt, also ein Notfalltelefon, wie erreiche ich mein Kind, meinen Jugendlichen in der Maßnahme selber und umgekehrt auch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der offen und transparent kommuniziert werden muss.
Welche Versicherungen sollte der Anbieter haben? Die Kollegin Nils hat das ja schon angesprochen. Also zum Beispiel gerade, wenn ich, was weiß ich, ein Sportcamp habe, Herr Ehlen, aus der Sicht des Juristen.
Also ich glaube, da muss man zwei Arten von Versicherungen unterscheiden. Es gibt einmal die Versicherungen, die gesetzlich vorgegeben sind. Wenn wir also einen Reiseveranstalter haben, der muss beispielsweise schon mal eine Insolvenzabsicherung vorhalten. Das ist gesetzlich vorgegeben. Und darüber hinaus empfiehlt es sich natürlich für Jugendreiseanbieter bestimmte zusätzliche Versicherungen. Da kann man denken an Krankenversicherung, Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung. Gibt es eben einen bestimmten Katalog, den man vorhalten sollte.
Lass ich den mir sicherheitshalber zeigen, Frau Oehler.
Ja, sicherlich. Das kann man, denn die Kunden wollen sich ja informieren und fragen das auch nach. Und es gibt viele Broschüren, in denen das dann steht und denen das aufgezeigt ist.
Welche Versicherung sollte das Kind, der Jugendliche haben? Vielleicht erstmal der Jurist und dann nochmal die Reiseveranstalter oder diejenigen, die die betreuen?
Also ich denke, was jedes Kind haben sollte, was ins Ausland geht, ist eine Auslandsreisekrankenversicherung. Und da sollte man auch nicht sparen aus meiner Sicht, sondern da sollte man auch denken, es kann ja auch mal was Schlimmeres passieren. Hofft ja keiner, aber kann ja mal sein, dass dann so Sachen auch wie der Krankenrücktransport dort inkludiert sind. Die Kosten aus meiner Sicht verhältnismäßig wenig, aber bringen sehr viel Absicherung. Also das ist ein Muss aus meiner Sicht.
Und es geht ja auch nicht nur um den Krankenrücktransport, wenn er medizinisch geboten ist, sondern er sollte dann auch inkludiert sein, ohne dass dann direkt eine ganz große medizinische Notwendigkeit ist, was den Eltern möglicherweise das Leben erleichtert. Frau Ottenberg, wie ist das bei den Pfadfindern?
Also Sie hatten ja vorhin schon einmal erwähnt, dass wenn Pfadfindergruppen ist, ja der Unterschied ist, dass die Gruppen sich schon kennen und auch vorher Kontakt miteinander haben. Und genau das ist auch ein bisschen der Punkt, dass bei Pfadfinderinnengruppen oftmals, also die Kinder und Jugendlichen kennen sich vorher und sind vorher auch schon angemeldet im Verband. Und die Versicherung läuft darüber, über diesen Verband. Also die Versicherung, deswegen ist es auch so wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen vorher sich kennen, beziehungsweise dass sie auf jeden Fall angemeldet sind in ihrem Verband, dass dadurch halt gegeben ist, dass diese Versicherung besteht und da halt auch wirklich der Schutz ist, wenn irgendwas passiert, sowohl für die Leiter als auch für die Kinder selber.
Transparenz war ein wichtiges Stichwort, Herr Heine. Wenn ich so einen Preis anschaue, was kann der beinhalten oder was kann der nicht beinhalten?
Das ist, wenn es gut läuft, in den Reisebedingungen klar ausgeschrieben. Also Kosten für An- und Abreise, Unterkunft, Verpflegung, Versicherung bis hin zu Ausflugsprogrammen. Da muss man dann, wäre meine Empfehlung, sehr genau gucken in die Reisebeschreibung, was ist im Preis drin, was sind gegebenenfalls Extrakosten, bis hin zu der Frage, was passiert denn, was hin und wieder natürlich auch vorkommt, was passiert denn, wenn ein Jugendlicher nach Hause zurückgeschickt werden muss, wenn er sich an die Regeln nicht hält, wer trägt dann die Kosten? All das sollte man im Vorfeld klar herausfinden und dann sich auch in den Verträgen, die da geschlossen werden müssen, also die Anmeldebedingungen, dann auch klar haben im Kleingedruckten.
Wie ist das denn, wenn er nach Hause geschickt wird? Also ich meine, die Größeren können alleine fahren, die Kleineren vielleicht nicht. Außerdem, wer kauft das Ticket und bezahlt es, Frau Oehler?
In der Regel ist es so, dass dann Reiseleiter, genannte Teamer, mit nach Hause fahren und das Kind oder den Jugendlichen wieder abgeben oder Eltern, die tatsächlich auch abholen. Das liegt dann ein bisschen daran, ist es ein Angebot, was hier in Deutschland stattfindet, also regional, oder handelt es sich um ein Angebot, was vielleicht in Spanien oder Italien stattfindet?
Wer zahlt's?
Dann zahlen das die Eltern und aus Erfahrung häufig der Jugendliche selbst, indem er dann, wenn er sich schon nicht an die Regeln gehalten hat, dann dafür auch bei den Eltern etwas gerade stehen muss.
Um die 100 Ferientage müssen Eltern überbrücken, weil der Nachwuchs dann eben nicht in die Schule geht. Das ist vom Urlaubsanspruch der Eltern meistens nicht ausreichend. Und deshalb haben wir heute gesagt, ab ins Ferienlager. Sie können Ihre Fragen stellen unter 00800 44 64 44 64 und per E-Mail erreichen uns Ihre Fragen unter marktplatz@deutschlandfunk.de. Die Experten, die diese beantworten hier, sind Christina Oehler vom Reisenetz, das ist der Deutsche Fachverband für Jugendreisen, der kommerziellen Anbieter. Tobias Ehlen ist Professor für Reiserecht an der Hochschule Worms. Hans-Dieter Heine vertritt das Bundesforum Kinder- und Jugendreisen. Das ist ein Zusammenschluss von ganz vielen Anbietern gemeinnütziger und kommerzieller Herkunft, die sich auf Qualitätssicherung verständigt haben. Und Stefanie Rautenberg ist von den Pfadfinderinnen und den Pfadfindern, also von den Ringen vom RDP. Die Nummer des Hörertelefons 00800 44 64 44 64. Die E-Mail lautet marktplatz@deutschlandfunk.de. Herr Heine, Sie haben es schon eingangs gesagt, Sie sind auch im Vorstand beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Da habe ich erst mal geschluckt, als ich das gehört habe, weil bei den Kriegsgräbern, dann denke ich an meine Mutter, die immer für das Grab meines Onkels in Stalingrad gespendet hat. Das liegt jetzt schon sehr lange zurück und es klingt nicht nach einer unbeschwerten Jugendreise. Und dann war ich auf Ihrer Webseite und habe gesehen, das sind Workcamps und zum Beispiel ins Elsass. Und das sah dann schon wieder nicht, also es war historisch, insofern nicht ganz unbeschwert, aber es klang dann auch schon wieder nach einer Jugendreise. Wie laufen solche Reisen?
Zunächst muss ich klarstellen, ich bin nicht im Vorstand, sondern hauptamtlich angestellt als Fachbereichsleiter Jugendbildung und zuständig für unsere Jugendbildungsstätten. Der Volksbund als spezialisierter Anbieter für Kinder- und Jugendreisen in der historisch-politischen Bildung bietet seit den 1950er Jahren Workcamps im In- und Ausland an und betreibt seit Beginn der 1990er Jahre 4 eigene Jugendbildungsstätten im grenznahen Ausland. Hier ist es so, dass natürlich neben dem Anspruch, sich mit der europäischen Geschichte auseinanderzusetzen, immer auch ganz wichtig der Gegenwartsbezug hergestellt wird. Was bedeuten die Themen von Krieg und Frieden für junge Menschen heute? Was bedeutet das für meine eigene Lebensgestaltung? Und uns kommt es wesentlich darauf an, dass wir diese gegenwartsbezogene Vermittlungsarbeit machen und eben auch die jungen Menschen zum Wort kommen lassen mit Blick auf die UN-Kinderrechtskonvention. Jugendbeteiligung steht ganz im Vordergrund und so ist es auch wie bei anderen gemeinwohlorientierten Trägern wie den Pfadfindern, katholisches Kinder- und Jugendreisen, der Sportjugend, alle wie sie sind, dass die Jugendlichen bei der Programmgestaltung im Vorhinein einbezogen werden und auch sich die Teams gerade in internationalen Maßnahmen vorher treffen. Das ist nicht nur eine Auflage von den bilateralen Jugendwerken, also wie das deutsch-französische Jugendwerk, das deutsch-polnische Jugendwerk, sondern es ist eben auch aus meiner Sicht ein Qualitätsmerkmal, dass man den jungen Leuten eben auch eine entsprechende Bühne bietet und die gute Mischung findet zwischen Bildungsanspruch und Freizeit und Kennenlernen von Land und Leuten.
Das heißt, da treffen sich, was weiß ich, im Elsass sind 8 junge Deutsche, 8 junge Franzosen oder manchmal sind es auch trilaterale Treffen, habe ich gesehen.
Ja, das sind also Formate internationaler Jugendarbeit. Der Volksbund bietet im Jahr zwischen 40 und 50 Workcamps an, meist in den Sommerferien, aber auch in den Herbst- und Osterferien.
Was heißt Work in dem Fall?
Workcamps heißt die tatsächliche praktische Pflege von Kriegsgräbern, aber auch die Arbeit an und mit KZ-Gedenkstätten, wo die jungen Menschen in die Pflegearbeiten einbezogen werden sind, quasi als niedrigschwelliger Zugang zu Fragen, die sich mit den Weltkriegen verbinden.
Diese Reisen werden auch öffentlich gefördert. Das macht sie auch preisgünstiger, muss man auch dazu sagen. Und unterm Stichwort Workcamp findet man auch noch ganz viel im Internet. Aber prinzipiell stellt sich ja die Frage, wie finde ich so eine Jugendreise? Das riesige Angebot, das erschlägt einen fast. Und dafür übergebe ich jetzt wieder an meine Kollegin Anja Nehls.
Ja, zum Beispiel bei Juvigo. Das ist ein Internetanbieter, eine Plattform im Internet, der Ferienfinder für Jugendreisen und Ferienlager. Und der vereinigt ganz, ganz viele Angebote auf der Seite. Björn Vierguts ist bei mir. Das ist der Macher von Juvigo. Hat mir verraten, 28 ist er. Also das heißt, noch nicht so wahnsinnig lange raus aus der eigenen Ferienlagerzeit. War das auch die Idee, um Juvigo zu gründen dann?
Das war auf jeden Fall ein Vorteil, genau. Und das ist richtig, dass ich selbst aus der Branche komme, also jahrelang natürlich als Kind selbst auf Ferienfreizeiten mitgefahren bin, dann später Betreuer gewesen bin und auch jahrelang Camps geleitet habe. Und dieses Wissen oder diese Erfahrung hat mir natürlich enorm dabei geholfen, ein Produkt wie Juvigo aufzubauen.
Und die Erfahrungen waren wohl gut, weil sonst hätten sie es ja nicht weitergemacht, ne, in den Camps.
Ja, also ich finde Feriencamps einfach ein super tolles, ein super schönes Produkt für Kinder. Es fördert aus meiner Sicht die Kreativität, es fördert Eigenständigkeit, fördert generell ganz, ganz viele positive Dinge, die man vielleicht auch in der heutigen Zeit, die ein bisschen verloren gehen. Und also ich persönlich und auch mein ganzes Team hat sehr, sehr viel Passion für das Produkt. Bei uns arbeiten fast nur Leute, die alle selbst als Kind in einem Ferienlager waren oder viel später vielleicht auch als Betreuer und Campleiter, also die einen sehr, sehr ähnlichen Werdegang haben zu mir. Und ja, deswegen können wir, glaube ich, auch die Sorgen und Ängste sowohl unserer Kunden als auch der Veranstalter, mit denen wir zusammenarbeiten, sehr gut verstehen.
Wenn man ein bisschen stöbert bei Ihnen auf der Homepage, findet man zum Beispiel 6 Tage Osterreiterferien in der Uckermark für 8- bis 15-Jährige. 279 Euro soll das kosten. Oder Krimi-Camp und Kanutour bei Berlin eine Woche für 8- bis 14-Jährige. 299 Euro. Können Sie denn sicherstellen, dass da auch Qualität geboten wird? Also gerade Reiten ist ja ein nicht ganz ungefährlicher Sport, ne?
Genau, also man Reiten, Skifahren, das sind alles sogenannte ja, so risikobehaftete Aktivitäten. Das Thema Qualität kam ja heute in den Vorgesprächen schon mehrfach auf. Wie stellen wir das sicher? Wir arbeiten dort mit Anbietern, Veranstaltern zusammen, die zertifiziert sind. Unterschiedliche Zertifizierungsverfahren wurden ja heute schon vorgestellt. Da gibt es ja Zertifizierungsverfahren des Bundesforums, wo wir Partner sind. Da gibt es das Siegel des Reisenetzes des Deutschen Fachverbands für Jugendreisen, wo wir ebenfalls Partner im Reisenetz sind. Ja, und daran orientieren wir uns sehr stark. Das heißt, arbeiten dort mit zertifizierten Partnern zusammen. Es gibt natürlich auch Anbieter, die nicht zertifiziert sind, kleine Reiterhöfe. Dort haben wir natürlich das Bestreben, diese auch in sozusagen dazu bewegen, sich einem professionellen Prozess zu unterwerfen. Und ja, wir versuchen das, fahren dort auch, sind vor Ort, gucken uns das selbst an und versuchen die Leute zu überzeugen. Ja.
Die deutschen Jugendherbergen, Thomas Schwalm ist bei mir von den deutschen Jugendherbergen, die waren auch schon mal auf dieser Seite vertreten, also ein Anbieter. Auch da habe ich mal so ein bisschen geguckt bei Ihnen im Katalog. Da gibt es dann auch Dinge, zum Beispiel, das kann ich ja mit den Jugendherbergen noch gut in Verbindung bringen, 7 Tage Outdoor-Abenteuer in Baden-Württemberg für Jugendliche von 12 bis 15, aber auch ein Mathe-Camp, eine Mathe-Fun-Week, wie auch immer das geht. Fußballcamp, Skaterferien oder ein Hörspielcamp in Ravensbrück in Brandenburg. Sind das typische Angebote der Jugendherbergen, die ja eigentlich so aus der Wanderbewegung kommen, mal ursprünglich?
Es hat sich auf jeden Fall in den letzten Jahren sehr stark dazu entwickelt, weil wir auch in dem Klassenfahrtenbereich eigentlich nicht nur ein Anbieter für reine Übernachtung sein wollen, sondern uns geht es um die Pädagogik eben auch im Hintergrund, von der Umweltpädagogik, Erlebnispädagogik, eben alle Bereiche. Und deswegen auch immer mehr geschulte und zertifizierte Programme in dem Bereich angeboten. Und aus der Bewegung wiederum hat sich stärker auch der ganze Familienbereich entwickelt. Und zunehmend auch in den letzten Jahren, das merkt man auch in unseren Broschüren, immer mehr Interesse eben auch an Kinderfreizeiten, dass die Kinder wirklich auch mal alleine unterwegs sein können, von den Eltern gelöst.
470 Jugendherbergen gibt es in Deutschland seit mittlerweile 110 Jahren. Und Sie haben es schon gesagt, das entwickelte sich so von einer Unterkunft für Wanderer hin zu einer Unterkunft für Klassenfahrten, für Familien und so weiter. Und jetzt eben auch Kinder, die alleine verreisen. Da steht bei Ihnen im Katalog auch immer ganz dick betreut oben drauf. Also das ist was, worauf Sie Wert legen. Und es gibt so eine gewisse Wertvorstellung bei den Jugendherbergen.
Auf jeden Fall. Also wir stehen eben seit den über 110 Jahren letztendlich für eben Weltoffenheit, Toleranz und eben natürlich jetzt auch immer mehr das Thema Nachhaltigkeit, was wir eben nach vorne bringen wollen. Unser Slogan Gemeinschaft erleben soll letztendlich genau das bewirken. Kinder sollen zusammenkommen, sollen gemeinschaftlich Werte erfahren, was gerade, der Björn hat es eben angesprochen, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit leider immer mehr zu kurz kommt.
Dann gehen wir noch mal ganz kurz zum Björn weiter. Das Mathe-Fun-Camp, da kann ich mir schwer vorstellen, dass sowas gut nachgefragt ist. Aber vielleicht sagen Sie mal, was sind denn die Renner? Also was ist das, was bei den Eltern oder den Kindern hoch im Kurs steht?
Ja, also ich gebe ja zu, dass das Mathe-Fun-Camp oder auch Lerncamps generell jetzt nicht unsere Topseller sind sozusagen. Aber ja, was einfach immer gut kommt, sind Abenteuercamps, Indianer-Ferienlager, Reiterferien wird immer gern gebucht.
Von den Mädchen?
Von den Mädchen, genau. Aber wir haben auch manchmal Jungs, die sich sozusagen für Reiterferien anmelden. Umgekehrt haben wir auch Mädels, die sich für Fußballcamps interessieren. Glücklicherweise gibt es da schon Veranstalter, die dort sehr offen sind, die eigene Mädchenfußballcamps anbieten. Ja, also ja, die klassischen Tätigkeiten oder die klassischen Freizeitbeschäftigungen, Reiten, Fußball, Abenteuer, solche Geschichten wird immer sehr gern gebucht.
Und wie man da Qualität und Sicherheit feststellt, dazu hat Jule Reimer jetzt wahrscheinlich auch noch ein paar Antworten.
Genau, ich sage aber trotzdem nochmal die Nummer des Hörertelefons 00800 44 64 44. 64 und die E-Mail-Adresse, unter der Sie uns erreichen, lautet marktplatz@deutschlandfunk.de. Ihre Experten, unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung. Wir waren bei dem Thema Gefahren. Also ich will ja was erleben als Jugendlicher. Also von daher ist ja ein bisschen Gefahr gar nicht so schlecht. Wie setzt man da die Grenze bei den Pfadfindern zum Beispiel, Frau Rautenberg? Also wie kann man, Gefahr ist falsch, ist das falsche Wort, aber wenn man was erleben will, heißt das ja auch, dass man zum Beispiel auf die Wanderung mal alleine geschickt wird und sich dann, was weiß ich, durch den Fluss durchschlagen muss. Also wie findet man das Maß als Veranstalter, als Anbieter zwischen Freilassen und ja, kontrollieren oder behüten oder wie auch immer?
Also auf der einen Seite ist es natürlich so, dass wir versuchen, den Kindern und Jugendlichen den größtmöglichen Freiraum zu bieten, den sie auch brauchen, und da auch immer auf die einzelnen Kinder und Jugendlichen schauen. Es kommt natürlich darauf an, wie weit ist dieses Kind schon, wie weit ist dieser Jugendliche schon, was kann er denn aushalten, beziehungsweise wie weit möchte er selber gehen, und das in einem gewissen Rahmen schaffen, wo wir sagen können, okay, das ist ein Rahmen, da wird er noch gefördert, das überfordert ihn aber auch nicht. Und das ist einfach in einem sicheren Umfeld, das wir auch leiten, anführen und auch begleiten und auch immer dabei sind. Und so schaffen wir halt, dass sowohl gute Erfahrungen geschaffen werden, als auch, dass sichergestellt wird, dass die Kinder und Jugendlichen in einem sicheren Umfeld sich bewegen, ohne dass ihnen was passieren kann.
Eine kluge Schulpsychologin hat mir mal gesagt, Kinder wollen Grenzen austesten, damit sie ihnen gesetzt werden. Jugendliche wollen Grenzen überschreiten, und deshalb solle man die Grenze vor dem Abgrund nicht zu knapp setzen. Frau Oehler, wie gehen Sie denn bei Ihren Jugendreisen damit um? Bei Jugendlichen Alkohol, Kiffen, Sex, Abhauen, würde mir einiges einfallen, was eine Herausforderung ist.
Ja, das ist sicherlich eine Herausforderung, aber dafür sind die Teamer da. Die Reiseleiter, die 24 Stunden mit den Jugendlichen den Urlaub ja verbringen. Und das ist im Prinzip bei allen betreuten Jugendreisen der Fall. Und die Herausforderung ist da, dass die Teamer so geschult werden und so vorbereitet werden auf den Job, dass ihnen klar ist, dass sie so eine Art großer Freund sind, älterer Bruder. Das bringt dann ein anderes Verständnis der Jugendlichen gegenüber dem Teamer mit sich. Das hat dann nicht so eine Instanz, die eine Vorgabe macht, mit der man sich ein bisschen anlegen möchte oder an der man sich reiben möchte, was in der Pubertät normal ist, sondern demjenigen, mit dem man eine gute Zeit verbringt, dem will man ja auch keinen Ärger machen. Und deswegen klappt dieses Gruppengefühl mit dem Teamer ganz gut, und die Aufgabe des Teamers ist es eben, Regeln zu formulieren und Grenzen zu benennen und den Jugendlichen klarzumachen, dass wenn sie in den Grenzen bleiben, sie einen unvergesslichen Urlaub haben werden.
Sollte ich als Jurist da nochmal draufschauen, also Jugendreise nochmal, was kann ich von einem Betreuer erwarten?
Also es gibt gesetzgeberisch keinen genau vorgegebenen Katalog, was die Aufsichtspflichten jetzt genau umfasst, mit einer Ausnahme, das sind die Schulreisen. Dort gibt es in den Landesschulgesetzen sehr detaillierte Kataloge, was Lehrer erbringen müssen. Ich glaube, es gibt vielleicht so zwei Grundregeln, die man beachten sollte als Teamer. Erstens, ich bin verpflichtet zu wissen, wo die Kinder gerade sind, was sie tun. Und das Zweite ist, wenn ich Gefahren erkenne, trifft mich die Pflicht, diese Gefahren hinzuweisen auf die Gefahren und sie zu beseitigen, wenn möglich. Das sind so die beiden Grundsätze. Wie genau das dann im Einzelnen aussieht, hängt von vielen Faktoren ab. Was Frau Rautenberg auch schon sagt, es macht einen Unterschied, ob ich mit 10-jährigen Kindern unterwegs bin oder mit 17-jährigen. Also das Alter spielt eine Rolle, die Gruppengröße. Wo geht die Reise hin? Bin ich an einem See oder bin ich im Landesinneren? Da gibt es andere Gefahren. Also da muss man dann im Einzelfall schauen. Aber diese beiden Grundregeln, dass ich weiß, wo sie sind, was sie machen und wenn ich Gefahren erkenne, dass ich sie verhindere, die gibt es, denke ich.
Will heißen, wenn ich als Eltern die Erlaubnis gegeben habe, dass mein 16-Jähriger in einer Kleingruppe alleine in die Stadt ziehen kann und der säuft sich in der Disco die Hucke voll, ist das jetzt nicht das Problem des Betreuers?
Doch, das wäre im Prinzip, die Eltern werden nicht die Einwilligung erteilen, dass ihr 16-Jähriger sich die Hucke voll säuft.
Aber sie haben die Einwilligung erteilt, dass er alleine durch die Gegend ziehen kann. Das ist ja ein feiner Unterschied.
Das ist richtig. Dann trifft eben den Teamer oder den Reiseveranstalter auch vor Ort nochmal die Pflicht, darauf hinzuweisen. Erstens, dass Alkoholkonsum, muss man auch schauen, wo das ist, überhaupt nicht erlaubt ist. In vielen Ländern ist das ab 16 noch gar nicht erlaubt. Das ist Deutschland durchaus eine Ausnahme. Und wenn dann die Gruppen unterwegs sind, muss man auch mal kontrollieren, was die tun.
Wie gehen Sie damit um, Frau Oehler?
Ja, wir sagen den Jugendlichen, dass sie mit den Reiseleitern die Zeit vor Ort verbringen sollen. Das Angebot, was abends stattfindet, das ist auch immer in einem geschützten Rahmen und ist immer in dem Rahmen mit der Betreuung der Reiseleiter. Und es ist natürlich auch wichtig, dass wenn man in einem großen touristischen Ort beispielsweise ist, die Infrastruktur ein bisschen darauf ausgerichtet ist. Also beispielsweise in den Bars Bescheid gegeben wird, dass sie darauf achten sollen, wie alt sind die Jugendlichen, die reinkommen. Da gibt es beispielsweise Bändchen, mit denen wir die Jugendlichen kennzeichnen.
Fliegen die, Herr Heine, bei Ihnen direkt raus, wenn die bei Alkohol sich da vertan haben? Oder wie funktioniert das?
Also in aller Regel ist es so, dass bei Verstößen gegen die Camp-Regeln dann auch die Konsequenz getragen werden muss. Und es gibt Situationen, wo wir Null-Toleranz haben. Und das ist insbesondere bei Drogenmissbrauch und bei Alkoholmissbrauch. Aber auch hier kommt es wesentlich darauf an, dass man im Vorfeld mit den jungen Leuten gemeinsam die Dinge bespricht und regelt. Und es geben sich ja auch gesetzliche Pflichten in der Aufsichtspflicht. Es gibt im Übrigen dazu auch eine Broschüre, die wir verbandsübergreifend herausgegeben haben. Jugendschutzgesetzbestimmungen im Inland und Ausland, wie auch den Jugendreiseratgeber, wo alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die Dinge nochmal nachlesen können, die wir heute besprochen haben.
Genau, das würden wir dann auch auf unsere Webseite nachstellen. Anja Nils, Sie übernehmen jetzt mit Hörerfragen.
Ich habe eine Frage dazu von einem Hörer, der es ein bisschen konkreter wissen will. Das wurde ja eben schon so teilweise angesprochen. Helge Bleimann aus Hamburg möchte als Betreuer für einen kleinen Verein mit Jugendlichen nach England und fragt, ob es bei Jugendreisen für Ältere, also 16 bis 18, ein generelles Alkoholverbot gibt oder ob man das festlegen kann. Und wie wird das kontrolliert? Also tatsächlich auch im Schrank, im Koffer, bei den Ausflügen, da wurde ja eben schon was zu gesagt. Und wie wird mit dem Thema Drogen umgegangen? Auch das ist ja in dem Alter ein Thema. Und das ist wohl eine gemischte Freizeit, die da geplant ist. Was passiert, wenn zwei Jugendliche Sex haben? Also das ist eine Frage. Und dann noch eine Hörerin, die hat ein kleineres Kind, ganz anderes Themenfeld, eine 8-jährige Tochter. Und sie fragt, ob das sinnvoll ist, also eher eine pädagogische Frage, das Kind zu dieser Ferienfreizeit zu überreden. Die Kirchengemeinde bietet das in den Sommerferien wohl an für Kinder ab 8. Und die Tochter kennt eine Freundin, die mitfährt, den Pfarrer auch, aber sie traut sich wohl nicht so recht. Und die Mutter fragt jetzt, ob es sinnvoll wäre, zu versuchen, sie zu überzeugen oder lieber noch warten, bis sie von sich aus möchte.
Vielleicht fangen wir erstmal mit den Jugendlichen an, Frau Oehler.
Genau, da ist es so, dass es kein generelles Verbot letztendlich gibt. Aber natürlich kann man das für seine eigene Reise aussprechen oder sein eigenes Produkt natürlich formulieren. In der Regel bietet es sich an, sich an das Landesgesetz zu halten. Und das haben wir eben schon gehört, in den allermeisten europäischen Ländern ist sowieso die Frage nicht gestellt, weil man sowieso erst ab 18 überhaupt Alkohol trinken darf, rauchen sowieso. Und das ist meist über das Landesgesetz geregelt. Da sind wir in Deutschland relativ kulant, sage ich jetzt mal. Ansonsten sagt das Jugendschutzgesetz eine Menge darüber aus, was man darf und was man nicht darf. Und auch, es ging darum, die sexuelle Selbstbestimmung, auch die ist im Gesetz geregelt und daran kann man sich orientieren und damit ist man für seine Freizeit sehr gut aufgestellt.
Das heißt, ab 16 können Sie die nicht groß dran hindern, was die tun, wenn die nicht in ihren Schlafräumen sind, die wahrscheinlich getrennt sind. Wie ist bei kleinerem Kind? Was ist Ihre Erfahrung, Frau Rautenberg? Würden Sie da ein Kind überreden, mitzufahren?
Also ich würde jetzt überreden, das Wort finde ich ehrlich gesagt nicht so treffend, weil im Endeffekt ein 8-jähriges Kind hat natürlich seine Ängste und vielleicht auch Sorgen und vielleicht war es auch noch nie lange zu Hause weg und hat vielleicht auch Heimweh oder hat Sorge davor. Das kann man gut verstehen. Ich würde aber trotzdem empfehlen, das Kind zu ermutigen und zu sagen, probier es doch mal aus, es kann schön sein und auf gar keinen Fall zu sagen, ich werde dich so vermissen, oh, es wird so traurig sein, wenn du weg wirst, weil das schürt in dem Kind genau das, wovor das Kind Angst hat und wovor die Mutter auch Angst hat. Mein Kind hat Heimweh und genau das passiert dann. Es ist am besten, wenn man wirklich mit Spaß und Freude da selber rangeht und diese Liebe dafür auch vermittelt und das wird dann meistens auch von den Kindern genauso angenommen. Es gibt natürlich Kinder, die sagen, es hat mir leider keinen Spaß gemacht, das passiert immer wieder, das kann unterschiedlichste Faktoren haben, da würde ich mich aber auch nicht dran festmachen. Ich würde wirklich behaupten, dass 80% der Kinder und Jugendlichen, die auf Kinder- und Jugendfahrten fahren, daran Spaß und Freude haben und dann auch wirklich sehr viel mitnehmen und auch sehr, sehr viel lernen. Einfach weil das Angebot einfach enorm ist, man außerhalb seiner elterlichen Schutzzone ist, sich ausprobieren kann, viele Dinge lernt, viele Dinge über sich lernt, über seine Gruppe, über die Dynamiken. Und das ist einfach wirklich eine super tolle Erfahrung.
stärkt ja auch, ne? Dass man, und man hat auch immer Pflichten, die man erfüllen muss. Hat man bei den kommerziellen Anbietern oder auch bei den gemeinnützigen, hat man da Pflichten? Küchendienst, abtrocknen?
Die jungen Menschen werden natürlich in den Alltag der Jugendfreizeit eng eingebunden. Und dazu gehören natürlich auch Reinigungstätigkeiten, organisatorische Tätigkeiten, Küchentätigkeiten. All das wird im Vorbereitungstreffen mit besprochen. Und auch hier ist das Thema Übernahme von Verantwortung für das Gelingen der Jugendfreizeit, arbeitsteiliges Vorgehen und ein Team bilden. Darum geht's.
Wie ist das beim Partycamp, wenn ich das Partycamp bei dem kommerziellen Anbieter buche?
Da ist es in der Regel so, dass man nichts mehr machen muss. Das ist wirklich ein Urlaub, so wie man ihn als Erwachsener kennt. Und das ist auch mehr als okay, dass man als Jugendlicher sich auch mal verwöhnen lassen darf und auch den Service einer Reise genießen darf. Man ist schließlich irgendwie lange zur Schule gegangen. Oft viele Klausuren oder Arbeiten sind geschrieben worden und das darf man nicht unterschätzen. Und deswegen ist ihnen eine Urlaubszeit gegönnt und da werden sie auch mal ein bisschen verwöhnt.
Und ich übergebe an Anja Nils in Sachen Hörerfragen.
Ja, ganz interessante Frage. Und ich muss sagen, bei meinem Stöbern in den Katalogen oder auf den Internetplattformen habe ich was Vergleichbares auch nicht gesehen. Barbara Verruhr, unsere Hörerin, fragt nämlich, gibt es auch Camps, wo Deutsch als Fremdsprache angeboten wird?
Herr Heine, wissen Sie da was?
Ja, das sind die Sprachreiseveranstalter, sind hier anzusprechen, wo man dann sich entsprechende Angebote aussuchen kann. Natürlich gibt es solche Anbieter, die auch Deutsch als Fremdsprache haben. Das müsste man dann nochmal genau recherchieren. Ich habe das jetzt auch nicht im Kopf, aber ich bin sicher über den Fachverband der deutschen Sprachreiseveranstalter, dass man da Auskunft erhält.
Frau Oehler, wissen Sie da was?
Nein, es gibt natürlich internationale Camps, auch in Deutschland, Anbieter, die in Deutschland internationale Camps anbieten. Und da ist es unter Umständen denkbar.
Also es gibt ja vom Deutsch-Französischen Jugendwerk, was weiß ich, Camps, wo die Franzosen und die Deutschen sind. Da können auch nicht alle richtig Deutsch
vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Aber ich glaube, sie möchte eher, dass das auch so ein bisschen vermittelt wird. Und das ist vielleicht wirklich auch eine gute Idee, wenn es das noch nicht so gibt. Ne?
Also statt Mathe-Fun-Camp, Deutsch-Fun-Camp.
Ja, richtig. Wir haben auch noch eine ganz interessante Frage, wobei die, das muss man ganz deutlich sagen, einen absoluten Einzelfall betrifft, den wir hier natürlich in aller Detailversessenheit auch nicht klären können. Aber das geht ums Thema Krisenmanagement. Und ich glaube, in der Hinsicht ist das ein wirklich interessanter Fall. Da war ein 16-jähriger Sohn einer Hörerin in Kroatien und hatte dabei einen Unfall beim, wie die Mutter schreibt, wilden Fahren auf einem Bananenboot. Und dann war sie nicht ganz zufrieden hinterher, wie das vom Veranstalter abgewickelt wurde. Also es sei sich nicht gekümmert worden, zum Beispiel über eine Strafanzeige, der Bananenbootfahrer sei schuld gewesen an diesem Unfall. Rücktransport, das war alles nicht so wirklich geregelt. Was passiert, wenn was passiert wirklich? Wie muss dann ein guter Veranstalter reagieren?
Erstmal, Heine, wie sieht ein guter Krisenmanagementplan aus?
Also erstmal muss er bekannt sein und transparent sein. Ich muss auf dem Angebot des Veranstalters einen solchen Plan finden. Ich muss.
Okay, aber wie funktioniert er?
Der funktioniert dadurch, dass die Kontaktdaten bekannt sind und ich einen direkten Draht in die Maßnahme selber rein habe, zu dem Reiseleiter, zu dem Team und umgekehrt auch, dass die Kommunikationsdaten klar sind, dass man in solchen Krisenfällen ist ja die Empfehlung, enge Kommunikation, schnelle Kommunikation und vertrauensvolle Kommunikation. Und ich kann nur jedem Reiseveranstalter, wenn solche Krisen- und Notfallsituationen eintreten, dringend empfehlen, alles zu tun, um die Personen Sorgeberechtigten oder Eltern sofort zu informieren und auch alle rechtlichen notwendigen Maßnahmen einzuleiten.
Es geht aber offenbar in dem Fall auch darum, dass die weitere Entwicklung, also die Verantwortlichkeiten wohl offenbar auf eine unbefriedigende Art und Weise nicht vorhanden waren.
Genau, da ist es ganz wichtig, dass eben die Veranstalter, die sich eine gewisse Qualität auf die Fahne schreiben, da das Krisenmanagement deutlich implementiert haben. Krisenmanagement ist ein wesentlicher Punkt aller Qualitätssiegel, über die wir schon gesprochen haben. Und es gibt sehr professionelle Krisenmanagementsysteme, die die Veranstalter nutzen. Und daran erkennt man auch einen guten Veranstalter. Und natürlich ist es wichtig, dass das im Nachgang vernünftig aufgearbeitet wird, sowohl für die Familie, die davon betroffen ist, als auch den Veranstalter, der sicherlich die Leistung vor Ort zur Rechenschaft ziehen sollte.
Das heißt, irgendwie der Betreuer, der ist dann der Verantwortliche, Herr Ehlen, so aus juristischer Sicht?
Das ist jetzt aus der Ferne ein bisschen schwer zu beurteilen, weil ich nicht weiß, was da genau vorgefallen ist. Aber vielleicht für die Hörerin grundsätzlich ist das so, wenn sich ein Reiseveranstalter vor Ort eines Leistungsträgers bedient, sei es ein Transferunternehmer oder auch ein Bananenbootfahrer, und dieses Bananenboot dann schuldhaft einen Schaden herbeiführt, bei einem Jugendlichen oder bei jedem anderen Reisenden auch, haftet der Reiseveranstalter. Denn er bedient sich sozusagen dieses Leistungsträgers vor Ort, um selbst eine Verbindlichkeit zu erfüllen. Man nennt das Erfüllungsgehilfe, ist jetzt sehr juristisch. Aber insofern kann es da auch Ansprüche geben gegen den Reiseveranstalter, bei dem die Reise gebucht wurde.
Das heißt, das wäre dann juristisch zu klären?
Das würde ich der Hörerin, wenn sie davon ausgeht, dass das schuldhaft war, was da in Kroatien passiert ist, würde ich ihr empfehlen, den Fall mal prüfen zu lassen. Ja.
Ist das möglicherweise schwierig, weil der Fall in Kroatien war?
Nein, das ist nicht schwierig für die Hörerin, denn hier haben wir deutsches Pauschalreiserecht, und das heißt, hier kommt das deutsche Pauschalreiserecht zur Anwendung. Das ist Ausprägung des Verbraucherschutzes. Richtet sich also im Ende nach dem BGB.
Dazu noch mal eine Frage, wie ist das eigentlich mit dem Betreuungsschlüssel? Also welche Betreuungsschlüssel sind für welche Altersgruppen angemessen oder notwendig?
Das ist wirklich sehr, sehr komplex, weil es eben tatsächlich vom Alter abhängt. Und die Gruppen sollten natürlich wirklich dem Alter angemessen sein. Wir haben es schon gehört, bei den kleineren muss es sehr, sehr eng betreut sein, was beispielsweise eben dann oft 1:5, 1:7, irgendwie sowas in der Richtung. Bei Jugendreisen geht es dann oft 1:15, 1:20, so ist so eine Marschroute. Wesentlich mehr Jugendliche sollten aber nicht von einem Teamer, Reiseleiter betreut werden.
Ist es bei Ihnen ähnlich bei den Pfadfindern? Ist ja auch Sie sind ja alle ehrenamtlich. Sie machen das ja alles freiwillig. Auf der anderen Seite sind das Gruppen, die sich kennen. Ist möglicherweise dann auch nochmal von der Anforderung eine andere Sache?
Also tendenziell würde ich auch sagen, dass der Schlüssel von 1:5 der Idealfall ist. Natürlich ist das auch wieder hier unterschiedlich. Wenn das Jugendliche sind, die 17 Jahre alt sind, dann braucht man nicht 5 Jugendliche und einen Betreuer. Auf der anderen Seite sind die Betreuer natürlich Ehrenamtliche. Das heißt, teilweise ist es tendenziell vielleicht sogar ein bisschen schwieriger, Leiterinnen und Leiter dazu zu gewinnen. Auf der anderen Seite vielleicht aber auch nicht, weil Leiterinnen, die selber vielleicht auch oftmals Jugendliche waren und Kinder in Feriencamps Pfadfinder waren, haben das erfahren und möchten das größtenteils auch wieder selbst zurückgeben. Deswegen ist Leiterinnen- und Leitergewinnung zwar immer ein Thema bei uns, aber es wird immer gefördert, und es ist auch immer so, dass genug Leiterinnen gibt, die mitfahren können. Sonst können auch natürlich irgendwie innerhalb anderer Kreise geschaut werden, wie man das unterbringen kann und wie man mehr Sicherheit sozusagen stellen kann.
Wann kann man denn überlegen, auch Eltern mitzunehmen? Das ist ja so eine Sache. Auf der einen Seite sollen die Kinder ja irgendwie die freie Welt erkunden. Und wenn ich da einen Elternteil dabei habe, ist das vielleicht nicht ganz so prickelnd. Auf der anderen Seite kann das eine Lösung sein, um das Betreuerproblem zu ändern oder zu mindern.
Das ist auch wieder ganz unterschiedlich von Stamm zu Stamm, von Ort zu Ort. Es gibt Gruppen, die auch Eltern mitnehmen, die beispielsweise im Küchenteam sind oder dann aber auch Gruppen leiten. Das würde ich sagen, ist jeder Gruppe unterschiedlich selbst überlassen, wie viele Kapazitäten sie benötigen, wie viele Eltern auch selber Lust haben, das mitzumachen. Es gibt auch Eltern, die sagen, ich möchte gar nicht diesen Schutzraum von meinem Kind da rein, das soll da alleine sein und ich möchte da gar nicht mitmachen. Es gibt aber auch Eltern, die selber seit Jahren Pfadfinder waren, selber angefangen haben, als sie 10 waren. Und jetzt sind ihre Kinder bei den Pfadfindern. Das sind Generationen, die sich einfach nach oben hochgeben. Und für die ist es auch wiederum ganz normal, dabei zu sein. Und das ist ein familiäres Gefühl, was man bei den Pfadfindern halt schaffen kann, dadurch, dass diese Gruppen so intensiv und seit Jahren einfach miteinander oftmals sind.
Oder eben auch in der Kirchengemeinde oder sonst wo. Aber wie ist das denn juristisch? Herr Ehlen, können Sie dazu was sagen oder sollen wir Frau Rautenberg fragen?
Zur Frage, ob Eltern mitreisen.
Wie ist das, wenn die da mitreisen? Und sind die dann mitverantwortlich? Sind die mitversichert? Wie schätzen Sie das ein oder möchten Sie dazu was sagen?
Also in dem Fall wäre es am besten so, dass die Eltern ja selber noch bei den Verbänden gemeldet sind und dadurch auch selber noch den Versicherungsschutz genießen. Und dann kommt es natürlich darauf an, ob man dort auch als eine Leiterfunktion hat. Natürlich hat man immer auch eine leitende Funktion, wenn man als Erwachsener mitfährt und sieht, beispielsweise Kinder und Jugendliche tun gerade etwas, was gefährlich sein mag. Oder dann muss man natürlich auch als Erwachsener eintreten und etwas sagen und seiner Pflicht gegenüber sein. Aber natürlich ist im besten Fall ist diese Person im Verband gemeldet und ist dadurch auch versichert.
Also vielleicht nochmal grundsätzlich, wenn es um Jugendreisen geht, die eigentliche Aufsichtspflicht trifft ja die Eltern, das ist auch unbestritten. Und wenn sozusagen ein Jugendlicher, ein Minderjähriger ins Ausland reist oder auch in Deutschland verreist, übertragen die Eltern ihre Aufsichtspflicht auf den Reiseveranstalter, der die dann wiederum weiterleitet auf den Teamer. Wenn jetzt ein Elternteil mitreist, wird er sicherlich nicht im Nachgang, wenn mal was passiert, sagen können, ja, dafür war ja der Teamer verantwortlich, denn die Eltern waren ja dabei. Also insofern, das ist so meine Einschätzung mal aus der Ferne jetzt. Ja,
ja, hier geht es auch eher um Abnabelung, also um ältere Jugendliche, die gerne ohne Eltern unterwegs sein wollen. Unsere Hörerin Lara hat eine Tochter, die ist 20 und sie schreibt, die träumt seit Ewigkeiten davon, eine Weltreise zu machen, am liebsten einfach nur mit dem Rucksack. Gibt es da Tipps, worauf ich als sorgende Mutter achten muss und bietet sich das an, eher auf eigene Faust zu machen oder mit einer Organisation? Und jetzt kommt doch unsere Gäste ins Spiel. Meine Tochter ist auch 20. Ich glaube, ich hätte auch Bauchschmerzen, die ganz alleine loszulassen. Eine Organisation wäre mir so ein bisschen lieber. Wie schätzen Sie das denn ein?
Ja, ich glaube, wenn Sie noch nie so eine Reise gemacht haben, dann bietet es sich an, das mit einer Organisation zu machen. Dann, wenn es sich hierbei um 20-Jährige handelt, handelt es sich um Volljährige. Da geht es dann nicht mehr in dem klassischen Sinne um Betreuung, sondern wir nennen es vielleicht mal lieber Begleitung. Aber auch eine Begleitung kann eine unfassbar wichtige Funktion haben, wenn es nämlich mal nicht so gut läuft, wenn es mal Schwierigkeiten auf der Reise gibt und wenn man mal ins Stolpern gerät. Und da bietet es sich einfach an, dann erstmal auch in einer Gruppe was auszuprobieren. Und wenn das gut geklappt hat, und dann ist es vielleicht die Zeit, was alleine zu machen.
Was sagt die erprobte Pfadfinderin? Mit 20 auf eine Reise gehen, wenn man erfahren ist?
Also ich würde auch sagen, wenn, also erstmal geht es ja erstmal darum, ob das 20-Jährige, die Frau eigentlich in dem Sinne schon, selber dabei Bauchschmerzen hat und sagt, okay, ich möchte lieber einen Rahmen haben, der mir Sicherheit und Schutz bietet. Und dann danach schauen, was gibt es denn für Möglichkeiten. Es ist auch eine ganz andere Erfahrung, alleine es zu machen und sich da alleine drum zu kümmern oder es in einer Gruppe zu machen. Da würde ich wirklich auf das Individuum schauen und sehen, was man da am besten machen kann.
Wir haben noch eine Frage von Lisa aus der Nähe von Mainz, die uns geschrieben hat, meine Tochter hat letztes Jahr an einem Abenteuercamp teilgenommen. Das Alter schreibt sie nicht dazu, aber sie schreibt, dabei war ein anderes Mädchen, das sich geweigert hat zu duschen. Meine Tochter fand es total eklig, aber die Betreuer haben gesagt, dass sie sie nicht zwingen können. Was kann man da machen, beziehungsweise ab wann kann man Jugendliche nach Hause schicken?
Das Duschen ist wahrscheinlich so ein Grenzfall. Wie gehen Sie damit um?
Also das ist wirklich Aufgabe des Betreuers, das natürlich hinzubekommen. Und es gehört für die Eltern dazu zu gucken, bietet der Veranstalter kommerziell oder nicht kommerziell eben auch an, dass man sich um Dinge kümmert, wenn die Kinder noch kleiner sind. Also alles, was so im Grundschulalter sich bewegt, da gehört es zu den Pflichten der Reiseleiter, Betreuer dazu, zu gucken, dass die Kinder Zähne putzen, dass sie duschen gehen, dass sie die Klamotten wechseln. Das ist einfach noch nicht selbstverständlich in dem Alter. Und dann wäre es eigentlich die Aufgabe der Reiseleiter, der Betreuer, das zu machen. Und sicherlich hätte man vor Ort eine Situation schaffen müssen, wo das betroffene Mädchen sich hätte an den Betreuer wenden können und man die Situation lösen können. Das ist eine sehr pädagogische Aufgabe.
Wie ist das mit der Verabreichung von Medikamenten? Oder ich habe ein epilepsieerkranktes Kind. Wie ist die Rechtslage? Wie wird das in der Praxis gehandhabt? Es gibt ja auch, das weiß ich aus der Schule, dann sagen die Betreuerinnen, wir dürfen gar nichts machen. Die Kollegin Nils hat recherchiert, in den USA dürfen die Betreuer noch nicht mal irgendwie die Kinder auf dem Rücken mit Sonnenmilch einschmieren. Wie funktioniert das?
Also in der Tat ist es so, dass man keine Medikamente verabreichen darf und wir das beispielsweise auch bei allen Unternehmen so schulen, dass das eben nicht passiert. Natürlich gibt es ab und zu Kinder und Jugendliche, die mit Medikamenten kommen, die sie einnehmen müssen. Dann sind die Betreuer höchstens dafür da zu gucken, ob das wirklich funktioniert, aber sie übernehmen an der Stelle keine Verantwortung. Und sollte es wirklich zu einem, sagen wir mal, umfangreicheren Bedarf an Medikamenten kommen, dann würde ich immer empfehlen, Veranstalter auszuwählen, die in dem Bereich auch spezielle Unterstützung leisten. Die gibt es. Es gibt Angebote für Kinder und Jugendliche mit Einschränkungen, nennen wir es mal. Und dann ist das vielleicht der bessere Ort.
Herr Ehlen?
Ja, Frau Oehler hat völlig recht. Also eigenverantwortlich dürfen Reiseleiter oder Reiseveranstalter Kindern keine Medikamente sozusagen geben oder wie auch immer aufdrängen quasi. Es gibt vielleicht eine Ausnahme, wenn man eine wirkliche Notsituation hat vor Ort. Ja, also dann stellt man das Kinderwohl über sozusagen die eigenverantwortliche Entscheidung des Kindes. Dann ist das mal erlaubt, aber das sind Ausnahmefälle. Also grundsätzlich Einwilligung der Eltern einholen, im Vorfeld kommunizieren, erfragen, welche medikamentösen Bedürfnisse es da gibt, ist ganz wichtig.
Kann ich nicht als Eltern Ihnen dann die Erlaubnis geben? Mein Kind hat Epilepsie, wenn das einen Anfall hat, kann auch der Rettungswagen nichts machen, weil wenn er krampft, krampft er. Ich gebe Ihnen hochoffiziell, unterschrieben auch von meiner Ärztin, den Hinweis, so, wenn der das hat, bitte geben Sie ihm das, da können Sie nicht viel falsch machen.
Ja, genau. Das ist dann auch wirklich der Appell an die Eltern, das genau so zu machen. Dann kann man das alles gewährleisten. Aber auch hier, wie gesagt, in einem bestimmten Rahmen, dann geht das, dann ist das machbar. Da sollten die Eltern auf jeden Fall auch umfangreich sich vorher an den Anbieter wenden und dann entsprechende Dinge mitgeben. Und aber auf keinen Fall die Sache sich selbst überlassen. Dann eben ist der Reiseleiter, Betreuer damit überfordert und kann im Zweifelsfall nicht ausreichend helfen.
Ganz andere Sache. Wie sieht es aus? Förderung für Familien mit kleinem Geldbeutel. Wir hatten ja schon gesagt, es gibt bestimmte öffentlich geförderte Reisen, deutsch-französisches Jugendwerk bei Ihnen, bei dem Volksbund Deutsche Kriegsgehörfürsorge, Workcamps insgesamt, alles wo internationale Begegnungen eine Rolle spielt. Das sind öffentlich geförderte Reisen. Wenn dafür das Geld auch nicht reicht, wo kriege ich nochmal Unterstützung?
Es gibt beispielsweise beim Volksbund Deutsche Kriegsgehörfürsorge nochmal eine eigene Stiftung, die für Schul- und Klassenfahrten Fahrtkostenzuschüsse gibt. Hier ist auch zu erwähnen das Bildungs- und Teilhabepaket für Familien, die hier Leistungen über die Sozialämter und die Jugendämter in Anspruch nehmen können, die da im Einzelfall Auskunft geben. Das Format Schule und Klassenreisen ist natürlich nochmal ein sehr spezielles, wo sich dann auch Schule und Lehrer und Elternschaft im Vorfeld über die Finanzierung klar werden. Hier ist grundsätzlich empfiehlt sich immer zu gucken, wo sind öffentlich geförderte Maßnahmen, die dazu beitragen, das Ziel Kinder- und Jugendreisen für alle, Teilhabe für alle zu organisieren und es eben nicht nur im hochpreisigen Segment Angebote gibt, die Kindern und Jugendlichen eben dann nicht die Möglichkeit geben. Ja.
Darf ich mal ganz kurz nachfragen, wie machen das die Pfadfinder? Also die Reisen der Pfadfinder sind wahrscheinlich die deutlich günstigeren, aber dennoch.
Ja, das stimmt. Also Reisen können, das ist natürlich unterschiedlich. Wir haben mehrere Reisen im Jahr, die können von ein paar Tagen bis zu zwei Wochen, vielleicht sogar mehr gehen. Dann können die Reisen zwischen 80 bis aber auch mal 300 Euro gehen, beziehungsweise wenn es international geht, auch vielleicht auch mal mehr. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, solche Sachen zu fördern. Das sei beispielsweise in der Gruppe selber. Es gibt Gruppen, die sagen, okay, wir haben ein Kind, einen Jugendlichen dabei, der kann sich das vielleicht nicht leisten. Die Eltern können sich das vielleicht nicht leisten. Und da werden dann Aktionen gefördert, damit das auch tragbar ist für die Eltern. Es gibt aber auch natürlich die Möglichkeit, das über den Landesverband zu machen. Es gibt die Möglichkeit, das über das Amt zu machen. Es gibt
Amt, sagten Sie jetzt, Jugendamt, so wie ich auch bei einer Klassenfahrt Unterstützung beantragen kann.
Teilweise ja, genau. Das ist auch teilweise möglich. Da kommt es aber immer ein bisschen darauf an, wie das gehandhabt wird vor Ort. Also ich würde jetzt auch nicht pauschal sagen, dass das immer funktioniert.
Der Vater eines 13-Jährigen aus Kiel fragt uns, können Kinder mit Lebensmittelunverträglichkeiten an solchen Reisen teilnehmen? Also beziehungsweise ist der Veranstalter auch verpflichtet, die anzunehmen? Mein Sohn verträgt kein Gluten. Und eine andere Dame hat auch gefragt, was ist, wenn die Kinder zum Beispiel Veganer sind? Geht das? Oder muss das gehen? Kann das gehen?
Wie geht das, Herr Heine? Ganz kurz.
Das wird in den Anmeldebedingungen mit abgefragt, Lebensmittelunverträglichkeiten, Allergien und, und. Qualitätsorientierte Reiseanbieter stellen sich in ihrem Angebot darauf ein, wenn es um die Verpflegung von den Kindern und Jugendlichen geht. In aller Regel ist auch hier so, dass es in der Anmeldung abgefragt werden muss und klar kommuniziert werden muss. Die allermeisten haben sich darauf eingestellt.
Klaus Jung fragt auch noch, er will eine Gruppenfahrt für die Kinder seiner Kirchengemeinde 8 bis 15 organisieren. Gibt es bei Jugendreisen eine Handyregelung oder handhabt das jeder Veranstalter anders? Gibt es da Empfehlungen?
Oh, wichtige Frage. Frau Oehler, wie machen Sie es?
Es regelt jeder Veranstalter tatsächlich anders, aber bei den kommerziellen ist das Handy nicht wegzudenken. Zum einen gehört es dazu, Stories zu posten und das allen Freunden mitzuteilen, aber es gehört auch für die Eltern dazu, denn es ist für die Eltern auch die Chance, jederzeit zu gucken, geht es meinem Kind gut und Kontakt aufzunehmen. Also das Handy ist gerade im kommerziellen Bereich nicht wegzudenken, bei pädagogischen, vielleicht Klassenfahrten oder Ähnlichem ist es oft eine andere Regelung.
Ich habe irgendwo so eine Art Detox-Angebot gesehen, aber ich weiß nicht mehr, auf welcher Webseite. Wie ist das bei den Pfadfindern?
Also es ist größtenteils nicht verboten. Wir nehmen es auch nicht weg. Es ist ein, es macht auch jeder anders. Tendenziell ist aber schon eher so, dass das eher gewünscht ist, dass es vielleicht auch eher im Zelt gelassen wird oder auch nicht unbedingt die ganze Zeit rausgeholt wird. Wir sind natürlich auch viel in der Natur, wir sind viel draußen. Manchmal gibt es nicht mal eine Möglichkeit, ständig sein Handy aufzuladen. Deswegen ist es einfach auch oftmals so, dass die Kinder und Jugendlichen es auch selber gar nicht dann unbedingt dabei haben möchten oder dabei haben.
Ich habe tatsächlich auch ein Angebot gesehen auf einer der Seiten von Juvigo Reitcamp. Wir schließen das Handy morgens sicher ein und geben es abends für eine Telefonzeit wieder raus. Das stand tatsächlich da. Ich fand die Idee gar nicht schlecht. Thema Reiten wird auch nochmal gefragt. Welche Lizenzen haben die Übungsleiter bei Sportreisen, Surfen oder Reiten? Haben die zwingend einen Trainerschein? Sind die selber versichert, wenn was passiert?
Frau Oehler.
Also wenn es angeboten wird als wirklicher Kurs, beispielsweise Skikurs oder Surfkurs, dann müssen das lizenzierte Lehrer sein. Und das sollte man auch wirklich überprüfen, dass das so der Fall ist.
Wie überprüfe ich das? Ich sage, Sie schicken mir jetzt bitte nochmal den Schein oder was?
Ja, in der Regel sagen das die Veranstalter, schreiben das auch aus, dass das der Fall ist. Wenn man skeptisch ist, kann man sich das natürlich einmal bescheinigen oder bestätigen lassen. Aber das ist auf jeden Fall die Vorgabe.
Wir nähern uns dem Ende. Das ist jetzt sehr bedauerlich. Ich sehe, Anja Nils hat noch eine Frage auf den Lippen.
Ganz kurz.
Ja,
vielleicht?
Gut, ganz,
genau.
ganz kurz.
Was ist, wenn mein Kind Heimweh bekommt? Kann ich es dann abholen und bekomme ich anteilsmäßiges Geld zurück?
Frau Oehler.
Ja, natürlich abholen kann ich es jederzeit, das ist ja mein Kind. Da sind die Angebote der Veranstalter unterschiedlich. Es gibt durchaus Veranstalter, die sagen, ja, wenn es Heimweh gibt, dann erstatten wir einen Teil des Preises wieder, zum Beispiel in Form eines Gutscheins und wir probieren es nächstes Jahr nochmal.
Genau, wir probieren es dann nächstes Jahr nochmal. Kinder- und Jugendreisen sind auf jeden Fall für Jugendliche, für Kinder ein wichtiges Ereignis im Leben, was sie auch reifen lässt, was eigentlich immer eine schöne Erfahrung sein sollte. Ich danke deshalb an dieser Stelle an Stefanie Rautenberg vom Ringe Deutscher Pfadfinderinnen und Pfadfinderverbände, Hans-Dieter Heine vom Bundesforum Kinder- und Jugendreisen, Christina Oehler vom Vorstand Reisenetz, diesem deutschen Fachverband für Jugendreisen und Tobias Ehlen, der Professor für Reiserecht an der Hochschule Worms ist. Natürlich auch hier an das ganze Team vom Deutschlandfunk, live von der ITB. Ja, der Marktplatz soweit zu Ende. Mein Name ist Jule Reimer. Ich wünsche Ihnen allen noch einen wunderbaren und schönen Tag und reisen Sie. Reisen Sie, schicken Sie Ihre Kinder auf Reisen, reisen Sie selbst. Wir haben gehört, es gibt ein großes, breites Angebot.